SWR 2 Lesenswert Magazin.
Bekannt geworden ist die österreichische Autorin Doris Knecht mit temporeichen Kolumnen, die sie für den Züricher Tagesanzeiger, den Wiener Falter und für den Kurier schrieb. Mittlerweile ist ihre journalistische Prosa unter anderem in der Wiener Tageszeitung Der Standard zu lesen. In ihren vielgelesenen und mit Literaturpreisen bedachten Romanen geht es immer wieder um das Verhältnis von Stadt- und Landleben, aber auch um die Frage, wie fragil sich Beziehungen zwischen Mann und Frau gestalten können. Pointenstark ist ihre Prosa, die sprachlich, wie oft in der Kritik angemerkt wird, zwischen Elfriede Jelinek und Thomas Bernhard angesiedelt ist. Doris Knechts Roman Gruber geht stand übrigens auf der Longlist zum Deutschen Buchpreis. In ihrem neuen Roman Weg suchen Mutter und Vater, die sich seit Jahren nicht zu sagen haben, in Südostasien die gemeinsame Tochter. Und ich freue mich, mit der Autorin nun über ihren Roman zu sprechen. Guten Tag, Doris Knecht.
Hallo, Herr Otte.
Frau Knecht, beginnen wir doch mal mit Georg. Der Mann hat sich in der ländlichen Provinz unweit von Wien eingerichtet. Was treibt bzw. betreibt er denn dort im Waldviertel?
Er hat ein Wirtshaus und das hat er übernommen von seinen Eltern. Sein Vater ist gestorben, er hatte eigentlich nicht vor, Wirt zu werden. Er ist in die Stadt geflohen aus dem Wirtshaus seiner Eltern und hat dort Studium angefangen und in so Underground-Lokalen gearbeitet. Und dann ist aber der Vater plötzlich gestorben. Er hatte eine Frau, die Lea, und die war schwanger zu der Zeit und hatte Lust, aufs Land zu ziehen. Also hat er beschlossen, spontan das Gasthaus seiner Eltern jetzt zu übernehmen und das ein bisschen in eine neue Richtung zu führen.
Wenn Sie sagen, eine neue Richtung, was finden wir dort auf den Tellern? Was ist das für ein Gasthaus?
Der Georg ist ein Mann, der sich sehr für moderne Küche interessiert und auch für gehobene moderne Küche. Er geht mit der Lea einmal im Jahr in eins dieser super Restaurants auf der ganzen Welt essen, wie in Sonoma oder so.
Und er ist der zwar ist mir kein sympathisch.
Ja, er ist zwar kein so guter Koch, aber er versucht das, was er dort gesehen hat, in seinem Rahmen und im Rahmen seiner Möglichkeiten auf die Teller zu bringen. Und er steht sehr auf regionale Küche, sehr auf saisonale Küche, geht in den Wald in der Früh, schaut, was gerade wächst und versucht, das in seine Menüs zu integrieren.
Also, wir tauchen ein zu Beginn des Romans in die Gasthauswelt des Hirschen. Das ist, könnte man sagen, durchaus eine Idylle, selbst wenn es einige Herausforderungen zu meistern gibt. Dann aber ruft Heidi an, das ist Georgs Ex-Freundin. Die gemeinsame Tochter ist nämlich verschwunden, ab- bzw. untergetaucht. Vielleicht sprechen wir zunächst einmal über die kurze Beziehung, die Heidi und Georg hatten. Was war denn das für eine Liaison?
Es war ein Aufeinanderprallen, eine große Anziehung, eine große sexuelle Anziehung und eine Geschichte, die normalerweise nicht sehr lange dauert, wo man dann plötzlich merkt, man passt eigentlich gar nicht zusammen und dann hört es normalerweise wieder auf und man geht seine Wege. In diesem Fall kam aber was dazwischen.
Das Kind.
Ja. Und das schweißt sie jetzt halt für den Rest ihres Lebens aneinander. Mich hat das interessiert, was passiert da mit zwei Leuten, die eigentlich nicht zusammengehören, nicht zusammen sein wollen, aber da plötzlich haben sie etwas, das sie zusammenschraubt. Und wie gehen die mit so einer Situation dann um?
Tatsächlich haben sich Georg und Heidi schnell wieder getrennt. Das gemeinsame Kind ist dann bei der Mutter in Deutschland aufgewachsen. Man könnte aber auch sagen, der Vater hat sich um Charlotte nicht wirklich gekümmert. Ich zitiere mal, Georg war weggegangen, um weg zu sein, heißt das an einer Stelle. Warum hat er Heidi im Stich gelassen?
Ich sehe das ein bisschen anders, Herr Otte. Ich finde nicht, dass er sie im Stich gelassen hat. Ich wollte nicht so eine typische, der Vater ist der böse Schurke, der die Mutter im Stich lässt, Geschichte schreiben, sondern die haben es schon versucht, das irgendwie gut zu machen. Und auch der Georg hat versucht, es nicht ganz schlecht zu machen. Aber wieder Rahmen seiner Möglichkeiten, und die sind sehr beschränkt in dem Fall, weil die Heidi darauf bestanden hat, zurückzugehen in ihr kleines, vertrautes Heimatvorort-Milieu, aus dem sie stammt und wo sie sich sicher fühlt. Und da hat er überhaupt nicht hingepasst. Er ist da immer wieder hingefahren, so oft wie möglich, um sein kleines Kind zu sehen und dem Kind ein guter Vater zu sein. Aber dort sein, dort leben, dort mit Heidi, mit dieser Frau, mit zu der er nicht passt, leben, das war nicht möglich.
Georg hält Heidi ja auch für eine, Zitat, hysterische Vorstadtdeutsche. Ist sie das?
Bisschen vielleicht. Es kommt darauf an, natürlich, wie man hysterisch definiert. Das wird ja bei Frauen recht schnell angenommen, dass sie hysterisch sein. Ich halte Heidi eher für eine sehr besorgte Mutter, die weiß, dass es in ihrer Familie psychische Probleme gibt und die deshalb sehr vorsichtig mit ihrer Tochter umgeht und sie sehr in einem engen Rahmen zu halten versucht, was ihr nicht gelingt. Und sie selber in einem sehr engen Rahmen lebt, weil sie sich dort sicher fühlt und weil sie dort die Übersicht bewahren kann über die Dinge, die passieren. Wenn natürlich in diesem Rahmen irgendwas schief geht oder irgendwas den Rahmen sprengt, dann kann sie leicht hysterisch werden vielleicht.
Vielleicht beschäftigen wir uns mal mit der Form des Romans. So wie wir Georg über eine Rollenprosa in der dritten Person kennengelernt haben, so tauchen wir auch ein in Heidis Vorstellungswelt. Keine Ich-Erzählerin, aber doch ganz eng bei der Figur, die sich in diesem Fall über die Männer in der Midlife-Krise auslässt, die angeblich eine, ich zitiere, Auszeit vom Altwerden nehmen. Mal abgesehen, dass Heidi bestimmt in Teilen recht hat, was erzählen diese Männerprojektionen denn von Heidis Leben?
Ja, die kennt halt nicht so viele verschiedene Männer. Ja, die kennt die paar Männer, die kennt nicht so viele Verrückte auch und deswegen hat die eine ganz klare Meinung davon und Haltung dazu, wie ein Mann zu funktionieren hat letztlich. Ja, und als ihr eigener Mann, der zweite Mann, der Martin, nicht mehr so richtig funktioniert, ist das für sie ganz klar eine Midlife-Krisis. Ja, also Und dann hat sie auch ganz klare Definitionen dafür, warum das so ist.
Die Schablonen sind manchmal hilfreich, weil sie zutreffen oder eben auch nicht. Der Roman ist, so würde ich das nennen, von einer schonungslosen Erzählgöttin vorgetragen. Sie nutzen die allwissende Perspektive, um die Schwächen und die Ticks der Figuren rigoros auszubreiten. Alle bekommen ihr Fett weg dennoch oder gerade deshalb behalten alle Charaktere ihre Würde. Welche erzählerischen Chancen bietet denn eine solche Figurenanlage?
Diese Figuren sind mir alle nicht zu nahe, also so persönlich, aber sie sind auch nicht ganz fern. Das heißt, ich kann sie mit einer gewissen Distanz betrachten, kann aber auch wirklich in sie hineingehen. Und das gibt mir die Möglichkeit, sie sehr klar gegeneinander auftreten zu lassen auch. Wenn ich eine Figur entwickle, dann weiß ich immer alles über diese Figur. Ich weiß, was isst sie gern, wo wohnt sie, wie richtet sie sich ein, was sind ihre Lieblingssongs, wie geht sie mit Nachbarn um oder mit Freunden. Und wenn die dann so fertig ist, ungefähr, dann kann ich sie dann auch in eine Geschichte stellen. Und das wird dann spannend, weil ich dann merke, dass diese Figur manche Sachen macht und manche nicht machen würde. Und dass dann manche meiner Erzählideen oder meiner Handlungsideen dann auf diese Figur nicht anwendbar sind.
Ich habe mich bei der Lektüre ihrer Bücher oft gefragt, hat Doris Knecht einen weiblichen Blick auf ihre Figuren? Und wenn ja, was hieße das? Geben Sie mir die Antwort.
Ja, ich glaube natürlich, dass ich einen weiblichen Blick habe, weil ich eine Frau bin. Aber es macht mir eben auch sehr Spaß, mal in die Haut von Männern zu schlüpfen und die Welt aus den Augen von Männern zu sehen, auf der Basis männlicher Privilegien und auch auf der Basis, dass die Realitäten des Alltags für Männer einfach anders sind als für Frauen. Und das finde ich sehr spannend und das ist auch deswegen natürlich lustig fast als Autorin, weil dadurch, dass ich einen Mann nie hundertprozentig verstehen kann, erlaube ich mir hin und wieder ein bisschen größere Freiheiten.
Ich glaube, als Leser treffen Sie die Typen außergewöhnlich gut. Das fällt mir auf. Und das ist für den nächsten Schritt ganz wichtig. Wenn jetzt Männer und Frauen aufeinandertreffen und sozusagen die Probleme entstehen, möglicherweise auch durch Elternschaft, das scheint ja ohnehin ein wichtiges Thema zu sein. In welcher Weise nutzen Sie denn eigene Erfahrungen dann tatsächlich, um solche Konstellationen zu schreiben?
Ich habe immer wieder mit Schriftsteller zu tun gehabt, die mir erzählt haben, dass ihre Figuren und ihre Plots gar nichts mit ihrem eigenen Leben zu tun haben. Und wenn das so ist, dann bewundere ich das als wirklich große Kunst und ich kann das nicht so gut. Ich muss das irgendwie durchspüren können, was die Figuren spüren. Und deswegen kann es nicht zu weit entfernt von mir sein. Es darf schon weit sein. Diese Figur, diese Heidi hat ja mit mir selber relativ wenig zu tun. Die Heidi ist eine sehr ängstliche Frau. Ich bin keine ängstliche Frau. Aber ich muss das Gefühl dafür kriegen, wie das sein könnte. Und deswegen wähle ich schon immer auch Milieus, die meinem eigenen Milieu oder meiner eigenen Lebensrealität oder dem, was ich sehe, zumindest nicht zu weit entfernt sind.
Sie erzählen sehr, sehr detailliert Elternschaft in ganz unterschiedlichen Facetten. Was macht das Elterndasein denn so kompliziert? Sie sind auch Mutter?
Ja. Und ich habe ja auch in meinen Kolumnen immer wieder das Thema gehabt, wobei ich eben nicht so sehr über Kinder geschrieben habe in meinen Familienkolumnen, sondern über das, was sie aus erwachsenen Menschen machen, die sich mal für cool gehalten haben oder die mal cool sein wollten. Und weil ich diese Kolumne schon seit 18 Jahren schreibe, bin ich natürlich ständig am Beobachten, was passiert da, was macht das und immer wieder am Themen finden und Themen suchen. Jetzt ist es eigentlich keine Familienkolumne mehr.
Was sagen überhaupt die Kinder dazu?
Ja, jetzt haben sie gesagt, so, jetzt ist Schluss, wir wollen darin nicht mehr vorkommen, Ende, aus. Und also, ich respektiere das.
Also kommen auch wir zurück zum Roman. Da ist es nämlich so, dass Georg und Heidi sich aufmachen. Die Tochter ist verschwunden und es gibt ein großes Problem, denn das Kind, Charlotte heißt sie, ist auch krank. Worunter leidet sie denn?
Die Lotte, die fängt als Jugendliche so ein bisschen an zu kiffen, wie das halt viele Jugendliche machen. Die probiert so ein bisschen aus. Und bei ihr triggert das eine Grundkrankheit. In der Familie ist eine psychische Krankheit und löst eine Psychose aus. Und es ist, ich habe viel darüber gelesen in letzter Zeit und deswegen hat es mich auch zu interessieren angefangen, weil überall wird Marihuana legalisiert, in den USA, in mehreren Staaten. Und gleichzeitig hört man immer, dass es erstens viel stärker geworden sei, das, was man jetzt so kriegt, und zweitens, dass es immer öfter Psychosen auslöst bei Jugendlichen, die dann quasi nicht mehr heilbar sind, sondern nur noch behandelbar. Und so eine Psychose hat auch Charlotte.
Vater und Mutter sind also in Sorge. Sie brechen auf, zunächst nach Vietnam. Sie wissen gar nicht so genau, wo sie suchen sollen. Was macht denn diese Reise mit den beiden?
Also es ist ja so, dass sie beide nicht sehr viel in der Welt herumgekommen sind. Heidi gar nicht. Heidi hat versucht, so weit wie möglich in ihrer kleinen Welt zu bleiben, in der sie sich auskennt. Sie hat eher Angst vor allem Fremden, ist sehr schnell verunsichert. Und für sie ist das ein wahnsinnig großer Schritt, ihre eigenen Ängste, ihre eigenen Grenzen zu überwinden, weil die Sorge um das Kind einfach so groß ist, dass sie da drüber muss und dass sie mal in die Welt hinaus muss. Und am Anfang auch ganz allein, weil sie allein nach Vietnam fliegen muss und nach Ho Chi Minh City, wo sie dann irgendwann auf Georg trifft. Und das ist für sie ein großer Schritt und das ist für beide ein sehr komplizierter Weg, den sie dann auch gehen durch dieses fremde Land und dann auch noch durch Kambodscha. Und sie sind beide recht fremd in dem Land und sie sind einander fremd. Und sie haben ein Ziel in diesem Land und das ist, die Tochter zu finden. Und genau so reisen sie auch durch dieses Land mit einem gewissen Tunnelblick.
Aus dem Familiendrama wird dann eine sehr sinnstarke Reiseerzählung, in der ein Verkehrsmittel ganz zentral ist, und zwar das Moped. Das ist so etwas wie ein Symbol für den ganzen Roman. Vielleicht gehen wir zum Schluss unseres Gesprächs nochmal darauf ein. Für was steht das Moped alles?
Ja, das Moped ist so ein Leitmotiv geworden während des Schreibens. Einerseits ist es etwas, was man als erstes sieht, wenn man in Vietnam ankommt. Es gibt da 10 Millionen Einwohner und es soll ungefähr 7 Millionen Mopeds geben. Und die bilden einen Strom durch die Straßen, der quasi undurchdringlich ist. Und dieses Moped ist für die Bewohner von Vietnam und auch von Kambodscha ein wichtiges Vehikel. Erstens, sie können damit zur Arbeit fahren, sie können Sachen transportieren, Produktionsmittel, Menschen, ihre Familien. Das ist ein Vehikel, das ihnen sehr viel Freiheit verschafft. Und ich habe das als Provinzlerin, Geborene, auch so erlebt. Ich hatte mit 16 mein erstes Moped und das hat mir so viel Freiheit verschafft und es hat mir die Möglichkeit verschafft, wegzukommen. Nicht auf Busse angewiesen zu sein, nicht davon, dass meine Eltern wo abholen. Ich war frei mit diesem Moped und das fand ich eine interessante Kombination, auch eben Georg auf dem Land, die Menschen in Vietnam und Kambodscha, und das hat sich also zu einer Art Refrain entwickelt dann während des Schreibens in meinem Buch.
Also das Moped als Vehikel der Freiheit und, so viel kann ich dann doch noch verraten, Gefährt der Liebe. Das war Doris Knecht über ihren neuen Roman Weg, der im Rowohlt Berlin Verlag erschienen ist. Vielen Dank für das Gespräch.
War mir ein Vergnügen, Herr Otte. Danke.